Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Mit Susanne Fritz. Guten Morgen. Bei uns geht es heute um die Heiligen Schriften im Judentum, Christentum und im Islam. Wir starten mit dem Koran als das heilige Buch der Muslime. Wie lesen die Gläubigen die antiken Verse und was bringt ihnen die Lektüre? Weiter geht es mit einem neuen Buch zur Geschichte der Bibel, der Heiligen Schrift der Christen. Inwiefern ist es für das Verständnis hilfreich, die Entstehungsgeschichte der Texte zu kennen? Und zu guter Letzt beleuchten wir Ungereimtheiten in der hebräischen Bibel, also dem Heiligen Buch der Juden. Unser Autor stellt fest, dass die Auslegungen der Rabbiner vieles erklären, aber nicht alles erhellen. Und damit herzlich willkommen zu unseren Informationen aus Religion und Gesellschaft. Der Koran ist das heilige Buch der Muslime. Nach der religiösen Überzeugung der meisten Gläubigen enthält er die wörtliche Offenbarung Gottes an den Propheten Mohammed. Das heißt, Gott hat seine Botschaft von mehr als 6000 Versen Mohammed quasi direkt ins Ohr gesprochen. Allerdings ist der antike Text für die Gläubigen nur schwer verständlich, auch wenn es eine lange Tradition der Koranauslegungen gibt. Daher ist es für Islamwissenschaftler und Theologen auch nicht nachvollziehbar, wenn Kritiker und Laien wie Thilo Sarrazin behaupten, sie hätten den Koran gelesen und verstanden. Abdul Ahmad Rashid ist der Frage nachgegangen, was Leser des Korans überhaupt verstehen können und was den Gläubigen die Lektüre bringt.
So wie es üblich ist, lernt man die Übersetzung zu den, ich sag mal, Standardsversen, die man so im Gebet aufsagt. Und mit der Zeit prägen sich dann halt die Wörter ein und man kann auch leicht Zusammenhänge von selbst schließen, aber heutzutage ist der Koran sehr gut in sehr vielen Sprachen übersetzt und das wird ja auch meist genutzt von den Muslimen.
Diese junge Frau ist kein Einzelfall. Viele Muslime lesen im Koran, verstehen ihn aber nicht im Original und müssen daher zu Übersetzungen greifen. Der Grund: Der Koran ist im Original auf Arabisch verfasst, einer sehr komplexen Sprache, wie der islamische Theologe Hürrem Kam weiß.
Wo sie für ein Phänomen hunderte von Begriffen hat, dann sind diese Begriffe aber nicht nur für diesen einen Phänomen besetzt, sondern sie haben selber noch innerhalb ihrer selber viele verschiedene Ebenen und Dimensionen. Das heißt, die arabische Sprache ist ungeheuer komplex. Daher ist es gar nicht verwunderlich, dass ein Muttersprachler Araber, auch wenn er studiert ist, den Koran nicht auf Anhieb versteht.
Das heißt, selbst für Menschen, die die arabische Sprache von klein auf gelernt haben, ist der Koran schwer zu verstehen, wie die Islamwissenschaftlerin Katayun Amirpour von der Universität Köln bestätigt.
Selbst wenn er arabischer Muttersprachler ist, ist das eine Form von Arabisch, die kennt man nicht. Perser, Indonesier, Türken verstehen sowieso schon mal gar nichts.
Denn der Koran ist ein alter Text, offenbart im 7. Jahrhundert. Damals habe man eine andere Sprache gepflegt, meint die muslimische Theologin Hamide Morgigi.
Das heißt, man muss sich hineinversetzen in der Weltbilder damaliger Zeit, warum dann so bestimmte Bilder im Koran sind, die für uns heute überhaupt keine Bedeutung haben. Aber es muss ja eine Bedeutung für die Menschen damals gehabt haben. Und daher muss man irgendwie sich auch diese Weltbilder damaliger Zeit annähern, um ein wenig verstehen zu können, was dann der Koran damit vermitteln will. Ohne geht das nicht und ohne arabische Sprache kann kein Mensch sagen, ich habe komplette Zugang zu dem Koran und verstehe, was alles drin steht. Aber wenn man ernsthaft inhaltlich sich mit dem Koran auseinandersetzen will, braucht man, und zwar nicht modern arabische, sondern Koran-arabische, diese altarabische Sprache, um wirklich verstehen zu können.
Der Koran benutzt im Original eine komplizierte Sprache. Auch der Aufbau ist nicht einfach zu verstehen, denn es wird nicht zusammenhängend erzählt. Somit ist seine Lektüre auch nicht mit der Lektüre der Bibel vergleichbar.
Weil auch dieser Erzählstil, was ist anders als in der Bibel, dass dann die Geschichten nicht zum Beispiel an einer Stelle und hintereinander jetzt in Form von abgeschlossenen Geschichten erzählt werden. Das heißt, wenn man zu Abraham etwas im Koran finden will, kann man nicht einen Abschnitt aufschlagen, Abraham, und liest man dann die Geschichte von Anfang bis Ende, sondern man muss mit Hilfe von Konkordanz die Stellen über Abraham aus dem Koran herausholen, zusammensetzen und sich dann praktisch eine Geschichte aufbauen, die dann gestreut im Koran erzählt ist. Das hat auch einen Grund, weil ja die Erzählungen im Koran sind ja jetzt nicht was ganz Neues, was ganz anderes, sondern der Koran bezieht sich natürlich auf die vorigen Bücher, auf Tora und auf Evangelien und setzt voraus, dass dann die Geschichten den Menschen bekannt war.
Hinzu kommt, der Koran war zunächst nicht als Text gedacht. Er ist vielmehr eine Ansammlung von situationsbedingten Offenbarungen, die aufgezeichnet wurden. Als Text wurde der Koran erst Jahrzehnte nach der ersten Offenbarung veröffentlicht. Und er ist in erster Linie ein Hörerlebnis. Seine Botschaft wird durch das Hören erfahrbar, denn Gott spricht zu den Menschen, so die muslimische Auffassung. Daher auch die Bedeutung des Wortes Koran im Arabischen. Koran, das heißt Rezitation. Und die Wirkung kann nur in arabischer Sprache erfolgen, um den spirituellen Effekt zu erzielen.
Es geht darum, dass wenn man eine Koranrezitation hört, natürlich bevorzugt von einem wirklich guten Rezitator, dann empfindet man eine bestimmte Form von Ruhe, Sakina. Die göttliche Ruhe senkt sich auf einen herab und man bekommt einen anderen Zugang zu seinem Schöpfer. Und dann hat es eigentlich überhaupt keine Bedeutung, was jetzt wirklich im Text steht. Sondern es geht darum, dass man sagen kann, es war einfach schön.
Und dazu sei es nicht unbedingt notwendig, dass man das Gehörte verstehe. Die Wirkung entfalte sich auch so, sogar bei Nichtmuslimen.
Alif Lam Ra, tilka ayatul kitab al-mubin.
Also ich habe in meiner Zeit in Hamburg jedes Semester meine Studierenden mitgenommen in die Hamburger Imam Ali Moschee. Und dort hatte man einen wunderbaren Koranrezitator, der einfach nur den Text gelesen hat. Natürlich haben meine Studierenden nicht verstanden, was da gesagt wurde, aber sie haben ein Gespür dafür entwickelt, was das für ein spiritueller Moment ist.
Dennoch lesen viele Muslime im Koran, ohne ihn zu verstehen. Was bringt ihnen dann die Lektüre? Der Theologe Serdar Kurnaz von der Freien Universität Berlin erklärt.
Das ist einmal eine spirituelle Dimension, dass man das rezitiert, was der Prophet Mohammed von Gott erhalten hat und verkündet hat. Also man spielt quasi die Offenbarungssituation immer wieder für sich selbst durch und erlebt sozusagen die Offenbarungssituation, weil das macht ja auch mit den Muslimen etwas, das zu hören und selbst zu rezitieren im originalen Wortlaut.
Und so sieht man immer wieder Muslime, die im Koran lesen, zum Beispiel in den Moscheen. Es sind oft ältere Männer, die auf dem Boden sitzend die Zeit damit verbringen, den Koran halblaut zu rezitieren.
Vor allem in der älteren Generation, die haben gar nicht den Anspruch, den Koran zu verstehen. Das liegt ihnen gar nicht nahe. Also die haben nur den Anspruch, also man versteht den Koran dann so, dass man sagt, ich rezitiere den Koran, weil der Prophet gesagt hat, man sollte jeden Tag eine Seite lesen. Das tue ich auch. Ich bekomme für jeden Buchstaben einen neunfachen jenseitigen Lohn. Das interessiert sie. Und es interessiert sie, dass sie überhaupt das Gotteswort lesen und das Gotteswort erfahren, obwohl sie das nicht verstehen. Das ist ein ganz anderer Zugang zum Koran als das, was wir heute haben. Also wir haben eher einen intellektuellen Zugang, sie haben eher einen spirituellen Zugang.
Und daneben existieren auch immer wieder besondere Anlässe für Muslime, im Koran zu lesen.
Das ist eigentlich situationsabhängig. Manchmal macht man sich das einfach zur Routine, wie man das mehr oder weniger aus der Kindheit von den eigenen Eltern kennt. Und dann wiederum gibt es Anlässe wie das Freitagsgebet, wo das einfach nochmal mit eingebunden wird, oder andere besondere Anlässe wie zu Ramadan.
Doch wie können Muslime den Koran dann verstehen lernen? Hier sind vor allem die muslimischen Geistlichen gefragt.
Wenn sie entsprechend Koranexegese studiert haben und Theologie studiert haben, auch Arabisch beherrschen, wären das auch zum Beispiel Imame, die diese Aufgabe dann auch übernehmen können, neben den ausgewiesenen Koranexegeten oder Theologen, die sich mit der Koranexegese befassen. Weil die Imame ja auch den Draht zu der Gemeinde direkt haben, müssen sie auch eine gewisse Ausbildung genießen, um halt eben mit solchen Passagen umzugehen und diese Komplexität wiedergeben zu können.
In der islamischen Welt Aber auch in Deutschland gibt es die sogenannten Koranschulen. Wird dort die Lektüre des Korans vermittelt? Der Theologe Serdar Kurnaz schränkt ein.
Man lernt nur, das auf Arabisch korrekt zu rezitieren und die Buchstaben, die im Arabischen sind, korrekt auszusprechen. Und was man auch lernt, ist, dass man den Koran auf eine schöne Art und Weise mit einer Melodie rezitieren kann.
Es gibt auch Übersetzungen in Dutzenden von Sprachen. Könnte man diese nicht benutzen, um den Koran zu verstehen? Denn die Bibel wird ja auch nicht mehr in ihrer Ursprache gelesen, sondern ist übersetzt worden. Ja, so Islamwissenschaftlerin Katayun Amepur, aber die spirituelle Wirkung entfaltet sich nur im Original.
Genau dieses Altertümliche ist ja das Schöne an dem Ganzen. Und es ist wirklich ein tolles spirituelles Erlebnis, wenn man den Koran hört. Aber diese Form von spirituellem Erleben geht nur, wenn man das Arabische beibehält, was der Koran nun mal hat.
Abdul Ahmad Rashid berichtete über den Koran und wie er von den Muslimen gelesen wird. Die Bibel ist bekanntlich das heilige Buch der Christen. Und da diese Schrift die Grundlage der christlichen Religion ist, gehört das Christentum ebenso wie das Judentum und der Islam zu den Buch- bzw. Schriftreligionen. Doch auch die antiken Texte der Bibel sind wie die des Korans für die Gläubigen nicht immer leicht zu verstehen. Vieles erklärt sich in der Bibel erst, wenn man weiß, wie sie entstanden ist. Der in Oxford lehrende Bibelwissenschaftler John Barton hat jetzt eine Geschichte der Bibel geschrieben, von den Ursprüngen bis in die Gegenwart. Ein umfangreiches, aber auch sehr lehrreiches Buch, findet Christoph Fleischmann. Er hat es für uns gelesen.
Was der britische Alttestamentler John Barton mit seiner Geschichte der Bibel vorlegt, ist ein großer Wurf. Andere Gelehrte würden dieses Themenspektrum in 3 oder 4 Bücher aufteilen, von denen sie nur eines selber schrieben und für die anderen jeweils weitere Fachleute bräuchten. Einmal eine Einführung in die Schriften des Alten und des Neuen Testaments, dann eine Geschichte, wie die einzelnen Schriften zur jüdischen bzw. christlichen Bibel wurden und eine Auslegungsgeschichte der Bibel von der Antike bis zur Gegenwart. Ein umfassendes Lehrbuch, das aber überhaupt nicht belehrend, sondern auch für Nichtfachleute spannend zu lesen ist. Das liegt vielleicht auch daran, dass Barton sein Buch unter eine These stellt, die dem 700-Seiten-Werk fast den Charakter eines flotten Essays verleiht.
Dass nämlich die Bibel nicht direkt einen religiösen Glauben und seine Praxis abbildet, weder den jüdischen noch den christlichen. Meiner Ansicht nach ist die Bibel, als eine Sammlung religiöser Texte gesehen, zwar aus vielen Gründen unersetzlich. Doch das Christentum ist im Kern keine Schriftreligion, die sich auf ein Buch als einziges heiliges Werk konzentriert. Ähnlich holt sich das Judentum zwar der hebräischen Bibel, ist aber nicht so stark auf dieses Buch ausgerichtet, wie man weithin glaubt.
I'm not suggesting a direct contradiction or contrast.
Ich sage nicht, dass es einen klaren Gegensatz gibt, sondern nur, dass die Bibel den christlichen Glauben nicht direkt begründet. Man könnte vielmehr sagen, da es ja einen christlichen Glauben vor der Bibel, also früher als das Neue Testament gab, dass der christliche Glaube das Fundament der Bibel ist und nicht die Bibel das Fundament des christlichen Glaubens.
In der Tat schufen gläubige Menschen sehr unterschiedliche Texte, die andere Glaubende später als heilige Schrift anerkannten und wieder andere hatten die Last der Auslegung der gesammelten Vielstimmigkeit. So wird klar, warum in dem großen Projekt von Barton alles zusammengehört: Entstehung der Texte, ihr Werden zu heiligen Schriften zweier Religionen und ihre Auslegungsgeschichte. Barton führt kundig und niedrigschwellig durch die Theorien zur Entstehung des Alten und Neuen Testaments. Er zitiert die Bibeltexte ausführlich, um zu zeigen, welche Phänomene in den überlieferten Texten zu den Theorien über ihre Entstehung geführt haben. Forschung wird so nachvollziehbar. Dabei führt er recht uneitel in die Forschung ein. Er will nicht mit eigenen Theorien glänzen, sondern zeigt, welche Meinung die Mehrheit der Forscher vertritt und wo manche begründet abweichen. Wenn Barton zum Beispiel die Entstehung der 3 synoptischen Evangelien Matthäus, Markus und Lukas erklärt, führt er in die Standardtheorie ein, dass Matthäus und Lukas das kurze Markus-Evangelium als Vorlage genutzt haben und noch eine weitere Quelle, da sich sowohl im Matthäus- wie im Lukas-Evangelium Texte finden, die beide gemeinsam haben, die aber nicht im Markus-Evangelium enthalten sind. Diese weitere Quelle, für die es keine Handschriften gibt, auf deren Existenz man also nur aus dem Text der Evangelien rückschließen kann, diese Quelle wird meist Spruchquelle oder einfach Q genannt. Aber dann überrascht Barton die deutschen Leser, dass man diesen Befund in den Evangelien auch anders deuten kann. Vielleicht hatte Lukas das Markus- und das Matthäus-Evangelium vorliegen. In dem Fall bräuchte man keine zusätzliche, verloren gegangene Quelle Q anzunehmen. Klingt verblüffend einfach, aber...
Q ist ein Glaubensgegenstand, absolut. Und in der deutschen Wissenschaft wird die Möglichkeit, nicht an die Existenz der Spruchquelle Q zu glauben, nicht in Betracht gezogen. Aber ich wurde in Oxford von Austin Farrer ausgebildet, der einen Aufsatz geschrieben hat, der in der englischsprachigen Welt berühmt geworden ist. Verabschiedung von Q, in den 50ern erschienen, in dem er argumentiert, dass Lukas auch das Matthäus-Evangelium genutzt haben könnte. Und dann gibt es keine Notwendigkeit, Q anzunehmen, um die Gemeinsamkeiten von Matthäus und Lukas zu erklären. Und vielleicht ist es für deutsche Leser interessant zu wissen, dass es englischsprachige Forscher gibt, die nicht an Q glauben.
Barton betont völlig zu Recht, dass die Forschungshypothesen zur historischen Entstehung der Bibel oft vom Glauben der Forschenden abhängen. Eher konservative Christen favorisieren meistens frühe Datierungen der Texte, nahe bei den berichteten Ereignissen, um ihre historische Zuverlässigkeit zu erweisen. Bemerkenswert dagegen Bartons für einen Bibelforscher selbstkritische Einschätzung.
Wenn Sie nach all dem den Eindruck haben, dass wir über die synoptischen Evangelien weniger wissen, als uns lieb ist, haben Sie nur allzu recht. Auch nach Jahrhunderten der Forschung bleiben sie ein Rätsel. Und wer sie schätzt, sollte sich bewusst sein, wie viel wir über ihre Entstehung nicht wissen.
Obwohl die Evangelienschreiber einander überbieten wollten, also jeweils einen besseren und zuverlässigeren Bericht von Jesu Leben schreiben wollten als ihre Vorgänger, so folgte die junge Kirche dieser Intention nicht, sondern bewies eine hohe Ambiguitätstoleranz. Die Kirche entschied sich nicht für ein Evangelium als dem vermeintlich zuverlässigsten Bericht über Jesu Leben, es setzte sich vielmehr die Sicht durch, dass man Jesu Stimme in den unterschiedlichen und zum Teil widersprechenden Zeugen näher kommen könne. So waren die Evangelien zuerst keine Heiligen, sondern vielmehr Gebrauchstexte, die nicht selber Autorität beanspruchten, sondern auf Größeres verwiesen, nämlich die Lehre Jesu.
Die frühen Christen sahen in den Evangelien Sammlungen von Material über Jesus, das sie für die Predigt und die Unterweisung nutzen konnten. Aber sie haben es nicht als etwas verstanden, wo jedes Wort direkt von Gott inspiriert ist, wie es damals für das Alte Testament angenommen wurde. Ein Text war nicht als Text wichtig, sondern deswegen, weil man durch ihn etwas von Jesus erfahren konnte.
Diese Haltung der frühen Kirche empfiehlt der Anglikaner Barton auch den heutigen Gläubigen.
The word I tend to use is resource. In other words, it's something.
Ich würde gerne von einer Ressource sprechen, derer man sich bedienen kann, um den eigenen Glauben zu nähren und sich zu informieren. Und es nicht als absolute Autorität verstehen, die über alles regiert, wie manche Christen das sehen. Der durchschnittliche Christ, wenigstens in meiner Kirche, fühlt sich nicht jedem Buchstaben in der Bibel verpflichtet, sondern versteht die Bibel als etwas, das Glaubensinhalte beleuchtet und illustriert, die man aus der überkommenen Lehre oder der eigenen Erfahrung gewonnen hat.
Inherited teaching or from one's own personal experience.
Das heißt, die Vielstimmigkeit und die Entwicklung der Bibel zeigt, dass sie nicht als vermeintlich sicheres Fundament des Glaubens genommen werden kann. Das Einzige, was man Bartons Darstellung vorwerfen kann, ist, dass er nicht zu allem die neuesten Thesen, den allerletzten Forschungsstand präsentiert, sondern sich an dem orientiert, was sich schon seit einigen Jahren in der Forschung bewährt hat. Aber so bietet er eine zuverlässige und vor allem literarisch ansprechende Einführung in die Bibel, die hierzulande ihresgleichen sucht.
Die Geschichte der Bibel von den Ursprüngen bis in die Gegenwart. Das Buch von John Barton ist bei Klatt-Cotta erschienen, hat 720 Seiten und kostet 38 Euro. Christoph Fleischmann hat es für uns gelesen.
Thank you.
Wer in der Bibel liest, wird schnell feststellen, wie fremd viele der alten Texte in unseren Ohren klingen. Außerdem stößt man immer wieder auf Ungereimtheiten, ja Widersprüche. Eine Erfahrung, die auch mein Kollege Gerald Beiruth macht, wenn er die hebräische Bibel, die Heilige Schrift der Juden, aufschlägt, bei den Christen das Alte Testament. Zu Rate hat er die Auslegungen der Rabbiner gezogen, doch das eine oder andere Schulterzucken ist geblieben, meint er.
Habe ich schon mal von meinem Beruf erzählt? Das wird Sie jetzt überraschen. Ich arbeite beim Radio. Ich verbringe einen Gutteil meiner Zeit damit, die Texte anderer zu bearbeiten. An guten Tagen mache ich sie besser. Ich bügle Grammatikfehler aus, füge halbe Sätze ein, wo die Gedanken unverständlich werden, mache aus einem langen Satz drei kurze. Manchmal frage ich mich, wer eigentlich die Bibelkorrektur gelesen hat. Da holpert die Grammatik, die Anschlüsse stimmen nicht. Bei manchem Zeug weiß kein Mensch, was gemeint ist. Nehmen wir mal den ersten Satz. Am Anfang von schuf Gott Himmel und Erde. Da steht tatsächlich am Anfang von. Bereshit. Das T oder Tav von Bereshit bedeutet von. Von was, sagt die Bibel dummerweise nicht. Der mittelalterliche Kommentator Rashi sagte, dass man die Vokale anders setzen muss, wenn man der Sache einen einfachen Sinn abgewinnen will. Dann nämlich heißt es, am Anfang der Erschaffung von Himmel und Erde, als die Erde noch wüst und öde und Finsternis war, da sprach Gott, es werde Licht. Durchgesetzt hat sich das nicht, vielleicht wegen der Satzlänge. Die Vokale stehen seit spätestens 1000 Jahren, wo sie stehen, und das von steht im Weg. Es geht kompliziert weiter. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bilde, männlich und weiblich schuf er sie. Was denn nun, Singular oder Plural, schuf er ihn oder sie? Also ehrlich gesagt, ich hätte das angestrichen. Die Rabbinen in der Spätantike fanden hingegen, selbstverständlich macht die Bibel keine Fehler. Was wirkt wie ein Fehler, hat in Wirklichkeit einen tieferen Sinn. Und die Rabbinen machten aus grammatischen Besonderheiten lange fantasievolle Geschichten. Gott habe die Menschen androgyn geschaffen, meint zum Beispiel Rabbi Jirmiah ben Elazar. Als Textauslegung erscheint mir das ein klein wenig gewagt, aber als Kommentar zur Gender-Debatte prima. Christliche Wissenschaftler fanden auch Erklärungen für Unklarheiten. Ein Windstoß habe die Blätter des Johannesevangeliums durcheinander gewirbelt. Okay, das ist jetzt eine Erklärung, die heute kein Mensch mehr ernst nimmt. Und an der Tora hätten mehrere gesessen. Ein Jahwist, ein Elohist und einige Priester, die auch gleich die Redaktion übernommen hätten. Weil keiner weiß, wie Jahwist und Elohist bürgerlich hießen, wenn es sie denn gab, sind sie nach den Namen benannt, die sie für Gott verwendet haben sollen. Das Modell ist inzwischen 10.000 Mal modifiziert worden. Der Jahwist, waren das vielleicht mehrere, den Elohisten gab es ihn überhaupt und so weiter und so fort. Offenbar denken die Wissenschaftler, Unklarheiten an Texten entstehen dann, wenn mehrere Köche am Brei rumrühren. Petra findet den Text von Karl-Heinz ganz okay, sagt sie, will aber in Wirklichkeit ganz was anderes, gibt noch ihren Senf dazu und schon ist der rote Faden dahin. Kann schon sein, dass die Bibel so entstanden ist, allerdings kann auch einer alleine wirres Zeug erzählen. Weil bei den älteren Teilen der Bibel kein Mensch weiß, wer sie wann geschrieben hat, kann man so wunderbar spekulieren über die Herkunft der Texte und immer neue Hypothesen entwerfen. Das Resultat sind fantasievolle, bunte Geschichten. Fast so fantasievoll wie die Geschichten, die sich die Rabbinen ausgedacht haben. Geschichten ziehen Geschichten nach sich. In 2000 Jahren werden sich die Menschen erzählen, wer wohl dieser Wikipedist war.
Meint mein Kollege Gerald Beiruth, dem Ungereimtheiten in der hebräischen Bibel der Heiligen Schrift der Juden aufgefallen sind. Das waren unsere Informationen aus Religion und Gesellschaft. Die Redaktion hatte Christiane Florin. Ich bin Susanne Fritz. Vielen Dank, dass Sie dabei waren.